als ich eure beiden Aufgabenstellungen gelesen habe, die mir da Werner und Erich mitgeteilt haben, da habe ich zuerst mal kurz leer geschluckt. Zum einen vor lauter Paranoia, weil die Beantwortung oder meine Antworten, die ich geben würde auf diese Fragen, im heutigen Ägypten schon dazu ausreichen, dass man vielleicht der Unterstützung des Terrors angeklagt wird oder zumindest ein paar Ohrfeigen kassiert. Wie hat das Arnold Höttinger heute so schön gesagt, die arabischen Staaten funktionieren noch, weil es Gefängnisse gibt. Und zum anderen habe ich leer geschluckt, weil sie eigentlich klare Antworten verlangen. Also zum anderen habe ich leer geschluckt, weil diese Fragen eigentlich nach klaren Antworten verlangen. Und klare Antworten in meinem Gebiet möchte ich eigentlich nicht mehr geben, weil da läuft man immer wieder ins Leere. Alles, was wir heute zu wissen glauben, kann morgen schon überholt sein. Oder wenn wir uns erinnern an die letzte Runde in Doha vor etwas mehr als einem Jahr, hätten wir da gedacht, dass Mursi kurze Zeit später schon wieder Geschichte ist, so schnell abgesetzt wird. Ich hätte das damals nicht vermutet, nicht zu sagen, gewagt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen eine Gedanke gekommen ist. Mursi sitzt eben schon wieder im Gefängnis und mit ihm die Muslimbrüder. Und damit sind wir bei der ersten Fragestellung. Ist dies auch das Ende des politischen Islam in Ägypten? Ahmed, mein Hemdenbügler unten auf der Straße, der sagt auf diese Frage, als ich ihn vor dem Abflug noch gestellt habe, ja klar, die Muslimbrüder sind am Ende, mit dem Islam, mit dem Politischen haben wir abgeschlossen, wir haben gesehen, das funktioniert nicht, aus, Ende, Amen. Die gleiche Antwort gibt Ihnen ein Sami Saviris. Auch dem habe ich diese Frage gestellt, das war letzten September. Auch er sagt, die Muslimbrüder, politischer Islam ist am Ende, aus, Amen, fertig. Ich glaube nicht daran. Und zwar gerade auch wegen Sisi und seinen Kumpanen. Meine These ist eigentlich einfach. Die Muslimbrüder waren drauf und dran, kolossal zu scheitern. Sie waren drauf und dran, an der Regierungsverantwortung kolossal zu scheitern. Und zwar nicht nur sichtbar für jeden Ägypter, sondern auch im eigenen Lebensalltag direkt spürbar. Sie waren also drauf und dran, sich komplett selbst zu entzaubern. Durch die Art und Weise aber, wie sie von der Macht verdrängt wurden und vor allem durch die Art und Weise, wie jetzt im Nachhinein mit ihnen und nicht nur mit ihnen umgegangen wird, wird dieses Scheitern, das jeder Ägypter und jede Ägypterin ja selbst erlebt hat, komplett überdeckt. Und noch viel schlimmer aus meiner Sicht, die Islamisten, welche sich ja durchgerungen haben, am politischen Prozess teilzunehmen, diese Islamisten können heute zu Recht sagen, dort sind wir offensichtlich nicht erwünscht, das führt zu keinem Erfolg, also machen wir es doch vielleicht anders, zum Beispiel mit Bomben. Wenn ich kurz ein bisschen ausholen darf, es wird ja häufig übersehen, dass die Teilnahme der Parteien der Muslimbrüderschaft am politischen Prozess keine Selbstverständlichkeit ist. In der Geschichte der Muslimbrüder lassen sich grob, ganz grob zwei Denkschulen festmachen. Die eine lässt sich mit Gründervater Hassan al-Banna verbinden und die andere mit der späteren Identifikationsfigur Said Qutb. Hassan al-Banna stand stets für die weitgehende Abstinenz der Muslimbrüderschaft von der institutionellen Politik und für einen Ansatz der gesellschaftlichen Grassroots-Veränderung. Der spätere Vordenker Qutb hingegen stand für eine Einmischung der Muslimbrüder, notfalls auch eine politische, eine gewaltsame Einmischung, um das Ziel der islamischen Gesellschaft zu erreichen. Die heutige Muslimbrüderschaft, die oszilliert immer noch zwischen diesen beiden ideologischen Polen. Und die Entscheidung, sich dem demokratischen Volkswillen zu stellen, das war für diese Bewegung ein Schritt von gewaltiger Tragweite. Nach dem, was heute jetzt in Ägypten passiert, wird kein einziger Anhänger der Muslimbrüder noch ernsthaft behaupten können, dieser Weg sei zielführend. Und damit können wir den Rahmen noch ein bisschen auftun, wiederholt sich letztlich eine Geschichte, deren Scheitern eigentlich offensichtlich ist. Den Parteien des politischen Islam wurde in Algerien 91, in Palästina 2006 und nun in Ägypten 2013 die Zuversicht genommen, ihren doch immerhin gesellschaftlich breit verankerten ihre immerhin breit verankerte Zielvorstellungen durch demokratische Partizipation am politischen Prozess umzusetzen. Denn die Erfolgsgeschichte der Muslimbrüder ist ja auch darauf zurückzuführen, dass die Organisation seit ihrer Gründung eine Gegenrealität zur oft genug traurigen Lebenswirklichkeit der Menschen in diesen Ländern entwirft. Das wiederum, das haben wir jetzt gesehen, das funktioniert nur in der Opposition. Sobald beispielsweise Mursi in Ägypten an der Macht war, wurde die Unzulänglichkeit des Ansatzes der Muslimbrüder überdeutlich. Die Brüder standen ja hilflos vor dem Scherbenhaufen, den ihnen Mubarak hinterlassen hat. Auf die drängendsten Fragen überzeugende Antworten konnten sie nicht geben. Das blieben sie bis zuletzt schuldig. Sie verschlimmerten mit ihren Antworten, mit ihren Versuchen die Lage ja noch. In diesem Moment waren sie also drauf und dran, sich selbst komplett zu demaskieren. Aber dann kam Sisi, es kam der Putsch und es kam vor allem die Folge der Unterdrückung, das, was jetzt geschieht. Und es ist so gesehen fast schon tragisch, dass der gnadenlose Rachefeldzug der neuen alten Eliten in Ägypten gegen die Muslimbrüder deren eklatanten Mangel an politischer Kompetenz völlig überdeckt. Klar, die Muslimbrüder waren keine Demokraten. Ihr Verständnis von Demokratie reichte gerade mal bis zu den ersten Wahlen. Dort haben wir die Mehrheit gewonnen und von da an konnten wir tun und machen und lassen genauso, was wir wollten. Und auch klar ist, Ägypten steuerte zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr, vor der Absetzung von Mursi, auf einen Abgrund zu. Die Leute haben zu den Waffen gegriffen, die haben aufeinander schon zu schießen begonnen. Es musste etwas geschehen, das ist schon klar. Ich will die Muslimbrüder nicht in Schutz nehmen, aber ich meine doch nicht so. Und was jetzt eben dazu kommt, die Akteure des politischen Islam berufen sich nun nach dem, was da geschehen ist, durchaus nachvollziehbar darauf, dass ihnen nie eine wirkliche Chance gegeben wurde, eine Umsetzung ihrer Ideale zu versuchen. Die als Schwächung der Muslimbrüder gedachten Maßnahmen dürften deshalb so mittelfristig, langfristig eher das Gegenteil bewirken. Und damit ist auch klar, der Mythos bleibt so am Leben, kann so am Leben erhalten werden. Also für mich ist es schwer zu erkennen, welche langfristig positiven Wirkungen sich diese neuen alten Machteliten Kairos von ihrer Politik der Exklusion versprechen kann. Im Gegenteil, durch das Ausschalten der Muslimbrüder in Ägypten ergibt sich in diesem bevölkerungsreichsten arabischen Land sogar ein gefährliches ideologisches Vakuum im Ringen darum, wie der politische Islam denn durchgesetzt werden kann oder soll. Angesichts der öffentlichen Demütigung der Muslimbrüder verweisen weit radikalere Akteure laut auf das Scheitern dieses gemäßigten Ansatzes. Die Unnachgiebigkeit und Radikalität der Salafisten erhält so in konservativen Schichten der Bevölkerung eine komplett neue Legitimität, die sie zuvor so nicht hatte. Die Deutungshoheit über als islamisch dargestellte Gesellschaftsentwürfe wird damit Akteuren überlassen, die für die Zukunft der Region und für den Umgang mit westlichen Staaten wesentlich problematischer sein können, als es die Muslimbrüder je hätten sein können. Und deshalb ist für mich klar, die Frage, wohin die Muslimbrüder nicht nur programmatisch, sondern auch institutionell taktisch steuern, die ist noch nicht entschieden. Aber die Weichen, die werden jetzt gestellt. Und sie werden meines Erachtens in die falsche Richtung gestellt. Und ich befürchte, dass das kurzsichtige Eingreifen der neuen alten Eliten durchaus in Form einer radikaleren Muslimbruderschaft einmal zurückschlagen könnte. Es sei denn, und damit sind wir bei Frage Nummer 2, es sei denn, Sisi und seinen Kumpanen gelingt bald ein Wunder, ein Wirtschaftswunder. Aber auch da mag ich nicht so recht daran glauben. Ägypten steht ja vor einem Berg von wirtschaftlichen Problemen. Ohne die Milliardenhilfen aus dem Golf, die unmittelbar nach dem Sturz von Mursi geflossen sind. Ohne diese Milliardenhilfen wäre das Land längst bankrott. Die drei wichtigsten Probleme sind das enorme Budgetdefizit, die drückenden Schulden und das ist am drängendsten in der momentanen Situation, die fehlenden Devisen. Diese Devisen, die braucht Ägypten nur schon, um das tägliche, das alltägliche Leben am Laufen zu halten. Ägypten ist der weltweit größte Importeur von Weizen, der dann zu Mehl verarbeitet und verbilligt an Bäckereien abgegeben wird. Ägypten importiert Benzin, braucht Devisen, um Benzin zu kaufen, das dann verbilligt in den Kreislauf gegeben wird. Und Ägypten brauchte diesen, um Öl und Gas zu kaufen, um die Elektrizitätswerke zu betreiben, welche ja jetzt schon zu wenig Strom liefern, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Alles in allem ist das ein Teufelskreis, denn fehlendes Benzin, teureres Brot und tägliche Stromausfälle, wie wir es jetzt auch wieder erleben. Das war genauso wie vor dem Sturz von Mursi. Auch jetzt, wir haben wieder täglich Stromausfälle, manchmal mehrere Stunden lang, selbst in unserem Quartier, und wir wohnen im schicksten Quartier von Kairo. Das führt immer wieder zu Unruhen. Unruhen halten Touristen fern und Touristen wiederum sind die Hauptlieferanten von Devisen. Ich bin kein Wirtschaftsexperte selbst und habe mich kurz vor dieser Runde noch mit dem wirtschaftlichen Berater von Präsidentschaftskandidat Hamdin Sabahi unterhalten. Er hat uns Folgendes vorgerechnet. Der Tourismus brachte durchschnittlich rund 13 Milliarden US-Dollar ins Land. Seine Zahl. Das sind umgerechnet rund 90 Milliarden ägyptische Pfund. Laut seiner Zahl sind die Einkünfte aus dem Tourismus um rund 70% eingebrochen. Wenn wir uns nun vor Augen halten, dass Ägypten jährlich für 100 Milliarden Pfund Importe allein aus dem Energiesektor subventioniert, dann sehen Sie, was das ausmacht. 90 Milliarden ägyptische Pfund sollte der Tourismus bringen, 100 Milliarden Pfund braucht Ägypten, um die Importe aus dem Energiesektor zu subventionieren. Das sind dann 70%, die plötzlich einfach fehlen. Also kurzfristig ist eine der großen Fragen, kann Sisi die Sicherheitslage so verbessern, dass ausländisches Geld wieder nach Ägypten kommt, dass die Investoren zurückkommen, dass die Touristen und damit auch die Devisen auch wieder fließen. Ich bezweifle es. Denn Sisi wird zwar von den einen vergöttert, von den anderen aber genauso entschieden abgelehnt und eben auch bekämpft. Es vergeht ja kein Freitag, ohne dass irgendwo Bomben explodieren, gegen die Staatsmacht gerichtet und ohne dass es dort Tote gibt. Und auch mittel- bis langfristig deuten die Nachrichten, die wir erhalten, eher nicht auf eine positive Entwicklung hin. Ein Händler, der Satellitenschüsseln importiert, wurde jüngst in einem Guardian Weekly Artikel zitiert. Der sagte, früher habe er am Zoll ein, zwei Beamte mit ein bisschen Bakschisch bestechen müssen. Heute gehe dieses Bakschisch in die Tausende, und zwar geht dieses Geld direkt an einen Armeeoffizier, der dort sitzt. Und offensichtlich sind ganz viele dieser Stellen neu durchdrungen mit Leuten aus der Armee. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie die Armee, wie eine solche Institution mit einem Land, das über 90 Millionen Menschen hat inzwischen, dass die Armee, eine solche Institution mit einer solchen Politik, nur schon diese Leute genug ernähren kann, ihnen genug liefern kann. Also alles in allem, es kann sein, dass Sisi nach einem rauschenden Wahlerfolg die Hand ausstreckt, die Hand zur Versöhnung ausstreckt, die Islamisten begnadigt, aus den Gefängnissen entlässt. Es kann auch sein, dass Sisi nach seinem Wahlerfolg die Tausenden von Aktivisten, von Revolutionsaktivisten begnadigt. Es kann auch sein, dass er mutig die gewaltigen Subventionen streicht, welche die ägyptische Wirtschaft quasi in Geiselhaft hat. Kann alles sein, ich glaube allerdings nicht daran.